Also dieser Text soll uns erstmal einstimmen. Das Gebet ist ein Duett der Liebe, in der die Stimme des Geistes uns in der Dunkelheit des Glaubens inspiriert und trägt. Das Gebet gleicht einer dunklen, geheimnisvollen und doch zugleich aufregenden Reise. Es ist das spannende Abenteuer der Suche nach Gottes Gegenwart und der endlosen Freude, wenn sie erfahren wird. Im Gebet können wir mehr und mehr aus der unerschöpflichen Quelle der Gnade und Barmherzigkeit Gottes schöpfen. In ihm offenbart der Vater dem inneren Auge des Herzens die Schönheit seines Angesichts und dem inneren Ohr des Herzens, das sich öffnet, um zu hören, den Wohlklang seiner Stimme. Im Gebet vernehmen wir den inneren Ruf Christi, der in den Tiefen des menschlichen Herzens wohnt und dort erkannt und geliebt werden will. Das Gebet ist ein Duett, in dem die Stimme des Geistes Gottes und des Herzens des Menschen zusammenklingen. Ich versuche mal kurz aufzureißen die verschiedenen Facetten und Aspekte des Gebetes. Als erstes die verschiedenen Arten des Gebetes. Da gibt es das Bittgebet, das Dankgebet, den Lobpreis, das meditative Gebet, wie zum Beispiel Rosenkranz, das liturgische Gebet, was alles in den Messbüchern drin steht, das biblische Gebet, zum Beispiel die Psalmen, das Stoßgebet, das gemeinschaftliche und persönliche Gebet, das Herzensgebet und es lässt sich noch weiter verlängern, diese Liste. Aber erstmal nur so die wichtigsten. Welche Form kann ein Gebet annehmen? Es kann gesprochen werden, gesungen, gemurmelt, es kann frei oder vorformuliert sein. Auch da gibt es noch weitere Formen, das lassen wir noch offen. Dann wer ist denn der Adressat, der Mögliche des Gebetes? Das ist Gott ganz allgemein oder eben der Vater oder Jesus oder der Heilige Geist oder irgendeiner von den Heiligen, die wir anrufen. Dann gibt es verschiedene Orte des Gebetes, also die Kirche, Wallfahrtsorte, Beispiel auch in der Natur, Orte des Gebetes. Oder bei Tisch ist auch ein Ort des Gebetes. Oder an der Bettkante ist auch ein Ort des Gebetes fürs Abendgebet. In der U-Bahn ebenso. Wer dort ein Stoßgebet loslässt, das ist dann dort das Gebet, was einen Ort findet. Und jetzt nach diesen kurzen, ja, in allen Richtungen gehenden Gliederungsmöglichkeiten, stellt sich überhaupt die Frage, warum beten wir überhaupt? Und was sollen wir beten? Und da hat ja der Paulus schon geschrieben, wir wissen ja gar nicht, worum wir überhaupt beten sollen. Sondern der Geist Gottes, der mit unendlichem Seufzen unsere Anliegen vor Gott bringt, der betet ja schon für uns. Also ist die Frage, was können wir dem Seufzen des Geistes noch hinzufügen? Muss denn Gott an etwas erinnert werden? Der weiß doch schon alles. Muss er an meine Not, an mein Leid, an meine Probleme erinnert werden? Er ist doch allwissend, er weiß es doch schon. Und tatsächlich, Jesus sagt, noch bevor ihr ihn bittet, weiß er schon, was ihr braucht. Also Gebet braucht nicht die Erinnerungsfunktion haben, wenn ich nicht bete, dann weiß Gott nicht, wie es um mich steht, sondern er weiß es. Oder müssen wir uns etwas vorsagen, wenn wir beten? Müssen wir uns sowas wie selbst konditionieren? Fragezeichen. Ich glaube, Beten hat vor allen Dingen drei wesentliche Komponenten. Zum einen das Sprechen oder Singen, das heißt, es kommt aus uns heraus. Es wird in Form, in Wort, in Gesten, in Zeichen gebracht, das Zeichen, eine Kerze aufzustellen in der Kirche. Also wir drücken etwas aus in diesem Dialog mit Gott, den wir kaum fassen können. Aber ich würde sagen, dieser Ausdruck des Menschen beim Gebet, der verschiedenste Formen annehmen kann, ich würde mal schätzen, das sind nur 20% des Gebetes. Die anderen 80% ist das Hinhören. Nicht wir haben Gott was zu sagen, er hat ja uns was zu sagen, und zwar jede Menge. Und das zu verstehen, das zu erahnen, das zu die Intuition zu haben, was meint jetzt Gott in dieser Situation, in der ich mich befinde, was ist sein Wirken, was ich noch nicht erkannt habe, aber was mir helfen würde, die Situation zu begreifen. Also sprechen, hinhören, 80%. Und immer hat Beten etwas zu tun mit Loslassen. Es ist dein Problem da oben. Es ist dein Bier. Es sind deine Leute, die mir wehtun. Oder deine Welt, die mir ein Problem macht. Und alles sowas. Also dieses Loslassen in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Das war das letzte Gebet Jesu.
Ja, aber man muss sich ja auch selbst Zeit dafür nehmen.
Da kommen wir noch drauf. Also das Loslassen ist ganz, ganz entscheidend für das Gebet, denn die Übergabe unseres Lebens im Gebet, die Übergabe unseres Problems, unser Anliegen, die Übergabe der Menschen, die uns am Herzen liegen, das ist die für uns in diesem Duett, wie das der Text vorhin sagte, unser Teil. Erst wenn wir alles Gott übergeben, dann kann er uns auch seine Liebe in der Form, wie er möchte, zurückgeben. Also beten muss immer ein Teil sein, was von uns ausgeht. Aber das ist der Unwesentliche. Mehr ist hinhören, aber dann wieder in diesem Dialog, was ja Gebet ist, dieses Loslassen, ihm überlassen. Und die Frage ist eben, werden Gebete erhört? Da ist meine ergreifendste Erfahrung mal in Lourdes gewesen. In Lourdes, da gibt es jeden Tag Lichterprozessionen, Gesänge, Gottesdienste zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich bin um 11:30 Uhr nachts an die Grotte . Das war richtig ergreifend für mich. Die haben aus den Krankenhäusern und den ganzen Hospitalen, wo es da gewesen ist, die Kranken auf den Bahnen und auf ihren Betten dahin geschoben vor die
Nachts
um 11:30 Uhr vor die Grotte. Da habe ich mir gedacht, bei diesem Glauben, warum kann dann nicht jeder aufstehen auf sein Bett und geheilt davonlaufen? Und genau bei dieser Fahrt nach Lourdes habe ich eine Frau kennengelernt, die ist auch mit Multiple Sklerose da im Rollstuhl hingefrachtet worden, so ein Krankentransport. Und die ist dort geheilt worden und hat den Rollstuhl stehen gelassen und hat gesagt, ich bin gesund. Und die wurde jahrelang noch von den Ärzten nachuntersucht und die konnten die Multiple Sklerose nicht mehr nachweisen. Medizinisch eindeutiges Wunder. Sie ist dann ins Kloster gegangen. Aber nicht immer, wenn man geheilt wird, muss man gleich ins Kloster gehen. Da, sie war nicht der Typ dazu. Und so wie ich sie kennengelernt habe, die stammte aus dem Allgäu. Also eine Frau schlitzohrig, wie es nicht besser geht. Auch flotte Sprüche drauf, wo man gedacht hat, so eine ist geheilt worden, da gibt es doch viel Frommere, da gibt es doch viel Gläubigere. Warum die? Da habe ich mich gefragt, ja, ungerecht. Der liebe Gott ist ungerecht. Die hat bestimmt nicht am meisten gebetet, so wie die da rumgesprungen und
die lebensfroh. Die hat bestimmt was Besonderes gemacht, was sie nicht wussten.
Nee, die hat gar nichts gemacht.
Ja, das sie hat sich einfach sie nicht gesagt hat und was sie vielleicht doch gemacht hat.
Sie hat sich einfach hat nur beschenken
geglaubt.
Lassen.
Die hat geglaubt. Das war's. Die hat geglaubt.
Auch da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob die mehr geglaubt hat als alle anderen.
Es geht ja nicht ums Mehr.
Ja.
Es geht nicht ums Mehr, es geht einfach ums Glauben. Es geht ums Glauben, also ich vermute das einfach nur so. Denn das ist ja mit dem Erhören, was Sie eben gesagt haben, das ist ja so. Ich bin davon überzeugt, dass Gebete erhört werden. Aber sie werden, also wenn ich zum Beispiel, also, aber nicht so, wie man sich das selber vorstellt.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Also, diese gute Frau, die ist zwar da in ihrem Krankenwallfahrt oder keine Ahnung, eine von vielen gewesen, die da hingefahren ist und alle haben gebetet und alle waren vor der Grotte und nur sie ist geheilt worden. Und für mich war nur eine plausible Erklärung für das Ganze. Erhörung ist ein Geheimnis Gottes. Und es ist Barmherzigkeit Gottes, die unverdient und meistens auch unerwartet ist, sondern es ist einfach nur Wille Gottes, der sich anhand von eines Menschenleben, was völlig unscheinbar, völlig unbedeutend jetzt unter menschlichen Kriterien, seine Größe sich da offenbaren kann. Und wenn man so die ganzen Heilungsgeschichten in der Bibel da sich anschaut von Jesus, oft haben die geheilt worden, sind ihn nicht mal darum gebeten, dass sie geheilt werden möchten. Der, den sie durchs Dach reingelassen haben, der hat nicht gesagt, heil mich mal, sondern der stand einfach vor Jesus. Ne? Und die anderen, die ihn getragen und das Dach durchgeklopft haben, da hat Jesus gestaunt. Ne? Das hat ihn beeindruckt, dass die ihn da...
Das waren eben dann die Wunder.
Genau, also Wunder wirkt Gott dort und dann zu der Zeit, wo er möchte. Und meistens besteht das größere Wunder darin, den Willen Gottes anzunehmen, auch in der Krankheit, auch in dem Problem, auch in dem Schicksalsschlag. Das ist das größere Wunder. Wenn wir dann noch Gott loben und danken können, dass er mir die Kraft gibt für so ein schweres Leben, für so eine, für so einen Weg, der für uns Menschen unerklärlich ist, den wir uns alle anders wünschen würden. Also diese Gebetserhörung, natürlich sagt Jesus, glaubt und dann wird euch, bittet, dann wird euch gegeben. Also wir sollen beten. Aber Paulus sagt, wir wissen gar nicht wie. Und deswegen, denke ich, ist das größte Gebet die Bitte um die Fügung in den Willen Gottes, der sich uns zeigt. Und dann kann Gott machen und fügen, was er möchte. Ich habe auch schon unmöglichste Sachen erlebt. Habe jetzt bestimmt nicht, was für Anstrengungen unternommen, sondern einfach nur versucht zu verstehen, wie möchte Gott wirken und diese Offenheit, um das nicht zu verpassen, was Gott jetzt gerade macht. Zurzeit begleite ich eine Ordensfrau, die schwere psychische oder psychiatrische Probleme hat. Ich habe sie letzte Woche wieder besucht. Mir geht's gut. Seit unserem letzten Gespräch, mir geht's gut. Und da dachte ich mir auch, ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur versucht, sie anzuhören, den einen oder anderen Hinweis zu geben, ihr Mut zu sprechen und vor allen Dingen den Glauben zu stärken, egal wie unser Leben ausgeht, es ist in Gottes Hand. Und wenn wir das begreifen, dass unser Leben in Gottes Hand ist, dann kann doch passieren, was möchte, dann sagte Paulus im Römerbrief, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und deswegen ist Gebet vor allen Dingen ein sich anbinden an diese Liebe Gottes, die unerklärlich ist und unbeschreiblich und manchmal völlig überraschend und manchmal uns bis zur letzten Geduld und ja, Leidensfähigkeit herausfordert. Man muss Gott so wirken lassen, wie er möchte. Und weil ich am Anfang so die verschiedensten Arten und Formen und Adressaten des Gebetes und Orte des Gebetes aufgezählt habe, wissen Sie, wie viele Arten des Gebetes es gibt? Es gibt so viele Menschen es gibt. Jeder hat seinen eigenen Zugang, seine eigene Art. Wenn man in der Bibel die Leute anschaut, die ganzen Propheten und Mose und wie sie alle heißen, wie die mit Gott gehadert und geschimpft haben und ihn da, also da denkt man sich auch, besonders fromm war das jetzt nicht, was die zu Gott gesagt haben und so. Also nur um zu sagen, das Entscheidende ist, dass wir in irgendeiner Weise im Dialog mit ihm sind. Und dann kommt es nicht auf die Anzahl der Vaterunser an und kommt nicht auf den Ort an, wo, und kommt auch nicht auf die Zeit an. Ich weiß noch, als ich so in die Schule ging, sagte der damalige Religionslehrer, wenn uns Priester nicht das Brevier um den Hals gehängt wäre, dann kämen wir nicht mal zu einem Vaterunser am Tag. So viel Arbeit gibt es ständig und Nöte und weiß nicht was alles. Und den Satz habe ich mir gemerkt und merke auch tatsächlich, man muss sich die Zeit nicht stehlen, sondern reservieren.
Da fällt mir gerade ein.
Gebetszeiten sind heilige Zeiten, das können wir lernen von denen,
die dienen. Das fällt mir gerade ein. Das ist in der christlichen Kirche nicht so sehr. Die Moslems haben ihre festen Gebetszeiten, ihre festgesetzten Gebetszeiten, die Juden auch, das haben wir gar nicht so bewusst, dass da auch eigentlich heißt dreimal am Tag. Und bei uns ist es relativ locker. Es wird hier nicht festgehalten, du musst morgens, mittags, abends. Es ist ja nicht irgendwie ist ja nicht in irgendein Kirchengebot eingebunden. Und bei den anderen Religionen ist das nach meinem Empfinden sehr viel präziser und die Menschen werden gezwungen, jeden Tag dreimal zu beten.
Sie haben das richtige Wort
gezwungen.
Sie werden gezwungen. Und diesen Zwang möchte man im Christentum nicht.
Gut, aber auch.
Sie haben jetzt ganz viele Themen angeschnitten. Das, was die Moslems haben, das sind
Thema.
Bei den Moslems gibt es ganz fest vorgeschriebene Gebete. Im Christentum gibt es die auch. Aber ich frage mich immer, wenn ein Liebespaar miteinander ins Gespräch kommt, dann zieht er nicht raus, was muss ich jetzt meiner Frau sagen oder was möchte die hören oder sondern na gut, aber die möchten nicht immer das Gleiche hören, ne, sondern das, was aus dem Herzen kommt, das ist doch das Entscheidende. Und deswegen bin ich so froh, dass wir im Christentum zwar auch vorformulierte Gebete haben. Und ich würde sagen, so ein vorformuliertes Gebet, das ist wie der Zügel und das Geschirr eines Esels, den man da dran ziehen muss, sonst kommt er nicht zum Ziel. Aber sehr viel lieber wäre es doch, der würde alleine zum Ziel laufen oder nach Hause gehen oder so. Ne? Also Gott ist es sehr viel lieber, wenn wir wirklich so, wie unser Herz empfindet, spürt, Sehnsucht hat und so, dass wir das in Worte fassen, die sowieso nicht.
Das sind dann Gebote, da brauchen wir die auch nicht, wenn wir das alles wissen, alles können. Es ist ja nur das Korsett, das drumherum ist.
Ja, genau.
Ja. Und ob.
Okay. Sie haben vollkommen recht. Ne? Also der Mensch braucht auch die Zügel, sonst läuft er irgendwo rum. Und das ist nämlich auch die Grundfrage, weil Sie vorhin gesagt haben, mit dem unandächtig beten. Wenn zu mir jemand zum Beichten kommt, wegen unandächtig beten, dann sage ich immer, bringen Sie Ihr Kopfkino Gott als Gebet dar. Das ist doch ihre Welt, die sie Gott bringen können. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir sozusagen aus unserer Welt aussteigen können und sagen können, Gott, jetzt möchte ich zu dir beten, sondern wir sollen doch im Gebet unsere Welt, unsere Sorgen, unsere Befürchtungen, Gedanken und Ängste, und das kommt in den vielfältigsten Gedanken vor. Also deswegen ist, für mich ist die Anbetung am Freitag, die wir immer haben, das ist für mich wirklich eine ganz wunderbare Erfahrung, denn da ist abwechselnd in unterschiedlichen Anteilen so die Sehnsucht nach dem Heiligen, was man da ausdrückt, das Gespräch mit Gott. Manchmal auch Kopfkino, und dann bringe ich ihn das Kopfkino. Das beschäftigt mich, übernimmst du. Also dieses unandächtig, was so gesagt wird, ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass kein Mensch, und das hat auch der Papst Johannes Paul II. Gesagt, kein Mensch kann den Rosenkranz von ersten bis zum letzten Ave Maria andächtig beten. Rosenkranzgebet hat immer integriertes Kopfkino.
Das geht aber so schnell, dass man überhaupt nicht mehr denken kann manchmal.
Oder so, wie Sie möchten. Also jedenfalls, wir dürfen uns nicht scheuen, unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unser Gott zu schenken.
Kann ich mal noch was zu dem sagen? Ja. Sich Zeit nehmen oder keine Zeit haben, da gibt es so eine schöne kleine Sache von, kommt ein junger Mönch beim Wüstenvater, bei den ersten Mönchen, und fragt, er schafft es nicht, er hat zu wenig Zeit mit dem Beten. Und dann sagt er immer, wenn du wenig, also er hat ihm gesagt, der Mönch war, der möchte jeden Tag eine Stunde was und das machen und beten. Das schafft er nicht, weil er sagt, er hat keine Zeit. Wenn du keine Zeit hast, dann nimm dir 2 Stunden Zeit. Und das ist auch wirklich so, ich habe mich dann selbst dabei mal ertappt, wenn man irgendwas hat, bewusst innehält, dann läuft das auch mal nachher viel leichter. Ja,
wirklich. Das ist nämlich das Problem. Also ich meine, wir haben ja auch gelernt, Morgengebet, Mittagsgebet und Abendgebet, da haben wir ja noch gelernt. Wir haben auch feste Zeiten.
Das ist was anderes mit dem Lernen, das ist immer ein Punkt mit dem Lernen. Mir geht es um dieses...
Also okay. Bei den Morgenlernen ist es ja noch ein bisschen anders. Der Mohammed, der war nämlich ziemlich raffiniert. Denn die müssen sich ja vorher waschen. Mehrmals am Tag waschen. Und sie müssen ständig diese gymnastischen Übungen machen. Und das ist ganz schön schwer. Je älter man wird, auf der Erde
zu knien, da bleiben sie eben flexibel.
Ja, aber der hat sich da, mit Sicherheit habe ich mal gelesen, auch durchaus was bei gedacht. Also nicht nur das Beten, sondern alles, was dazugehört.
Ne? Der ganze Mensch, der betet, der nicht nur das Lippenbekenntnis.
Aber auch hygienische Dinge.
Knien, genau, so genau. Schauen Sie, die Reinigung ist dabei und dann ist eben auch die Bewegung dabei. Ja. Ja. Die Bewegung, das ist was ganz Wichtiges. Das haben Sie nämlich nicht erwähnt. Das Tanzen.
Und wie geht es als Tanz?
Gebet als Tanz. Ja, das ist dann was anderes. Aber Gebet als Tanz.
In Zinnowitz gibt es die Franziskanerschwestern, die machen Tanzmeditation. Da haben wir es.
Ja, die kennen wir. Den haben wir schon mitgemacht.
Ja.
Wir haben gebucht.
Dieses Jahr. Gut. Ja. Die machen nachher die ganze Woche.
Ja.
Das heißt, du brauchst Gott im Tanz exerziert. Schweigen. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Und dann Bewegung statt
Spaß. Ja. Ja. Also, ich habe heute Abend für diese Vorbereitung. Wir haben ja zu Hause so ein paar Bücherregale und in einem Bücherregal gibt es sehr viele religiöse Bücher. Und ein großer Teil befasst sich mit Beten. Mhm. Habe ich heute mal angeschaut. Und da kommt also Teresa von Avila sehr vor. Und ich habe dann auch dieses ganz kleine Büchlein aus dem Benno Verlag, das heißt Beten neu entdecken. Und das habe ich Elisabeth heute Abend mal angeschaut. Ein sehr gutes Buch. Und da drin kommt eben auch, und das war eben der Anschluss, Zugang, dass man eben Anbindung an Gott, es kommt auch vor das Gebet von Niklaus von Flüe. Mhm. Und das formuliert genau, was Sie auch gesagt haben. Also Elisabeth, wie heißt es?
Also, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Also das ist das Loslassen, was Sie gesagt haben.
Noch einmal, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Das zweite ist, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt, zu dir. Und das dritte, mein Herr und mein Gott, so nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das wäre dann die Verschmelzung. Also das gilt als Grundgebet des Niklaus von Flüe. Und das ist so ein Kurzgebet. Das kann man immer sagen. Und ich komme langsam für mich zu diesen kurzen Formulierungen, die ich eben auch in Notzeiten gebrauchen kann. Beispiel, die Schwiegertochter hat das Kind verloren und dann, ja, was sagt man da, wie reagiert man? In mir hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und damit habe ich es akzeptiert. Und dann dachte ich, statt lang darüber zu reden, also wenn was Schlimmes passiert, sondern Kindverlust. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Aber wenn man das sagen kann bei so einer Situation.
Das sage ich natürlich nicht laut, aber das spricht dann in mir. Und da ist mir jetzt während der Diskussion noch was anderes eingefallen. Es gibt das Wort von, ich glaube, es ist Martin Buber, nicht üben, sondern ein Übender sein. Also nicht das eben eine Stunde machen oder zwei Stunden, sondern eben immer. Und eigentlich wäre, glaube ich, das Ziel, aber ist unerreichbar. Nicht ich bete, sondern ich bin betend. Es betet in mir.
In mir.
Es betet in mir und dann ist es eben ständig. Dann ist es nicht mehr an Zeiten gebunden und so weiter und nicht mehr örtlich gebunden, sondern ist es einfach meine Art zu sein. Und das, glaube ich, das könnte, als Vision könnte man das haben. Aber unerreichbar natürlich.
Die Teresa von Avila hat ja auch den Satz formuliert, das Gebet bei den Kochtöpfen. Also es gibt keine Gelegenheit, keinen Ort und keine Tätigkeit, was nicht Gebet sein kann. Also und damit kommen wir zurück auf die Anfangsdefinition. Gebet ist Duett, also ich bin im Gleichschritt, im Gleichklang mit Gott, ich bin im Dialog, ich bin auf Augenhöhe mit ihm, schau mein Leben an und ich versuche mit deinen Augen mein Leben anzuschauen. Und dann kommen Worte oder kommen keine. Also es kommt ein Lob und Dank oder es kommt eine Bitte oder es kommt ein Seufzer oder kommt, weiß nicht, was alles kommen kann beim Gebet. Und von daher versteht man dann schon besser, unser ganzes Leben kann und möchte ein Gebet sein, ein vor Gottes Angesicht stehen.
Kochtopf ist gar nicht so schlecht, denn in dem Kochtopf, es sind ja Sachen, die er uns geschenkt hat.
Zum Beispiel, ganz genau.
Sogar ihm Brot.
Ja, genau.
Und das, was vorhin schon genannt worden ist, wenn ich zwei oder drei Messen am Sonntag habe, dass da die Geisteskraft, die Konzentration natürlich nicht von der ersten bis zur letzten Messe gleich als Level haben kann. Ich habe neulich oder letztes Jahr habe ich Exerzitien bei Pater Buob gemacht und der hat einen für mich schlauen Satz formuliert, nämlich für Priester besteht die große Gefahr der Gewöhnung an das Heilige. Und da denke ich mir, Priester sind wir alle. Ne? Jeder ist getauft zum Priester, König und Prophet. Und für uns alle ist die Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, dass da vorne ein Tabernakel ist, dass man die Kommunion empfängt, dass man mit Gott spricht. Und was heißt Gewöhnung? Eigentlich ist es ja gut, wenn man sich an Gott gewöhnt, denn er ist ja immer der Ungewöhnliche in unseren Augen. Aber in diesem Sinn, wie es Pater Buob gesagt hat, meinte er, dass wir diese Wertschätzung einfach nicht halten können, kräftemäßig. Wir können unser Geist, unsere psychophysischen Kräfte können dieses Bewusstmachen der Nähe Gottes, der Gegenwart Gottes gar nicht richtig fassen. Also, denn sonst müssen wir ständig in Trance sein irgendwie. Also, sondern dann ist wieder die Einfachheit, die erzählt, so wie die Maria ganz einfach mit Jesus da in der Küche stand und einen Brei gekocht hat für den 2- bis 4-Jährigen oder keine Ahnung was. Und dieses Kochen als Gebet, also alles kann Gebet sein. Und deswegen denke ich, wichtig ist die innere Einstellung. Und für mich zählt immer wieder dieses, ja, nennen Sie es Herzensgebet oder wie auch immer, diese drei Worte: für dich, Jesus. Und dann kann ich beim Autofahren, kann ich beim Abspülen immer dieses für dich, Jesus. Und es geht, ja, es führt einen automatisch hin in dieses Sein vor Gottes Angesicht, er in mir, ich in ihm. Also eigentlich ist Beten was ganz Einfaches, wenn wir diese spielerische Art haben, wo Jesus, sage ich bei jeder Taufe, bringe ich dieses Markus-Evangelium, lass die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes, die einfach spielen, die entdecken, die Augen machen, die strahlen, wenn es schön ist, und die heulen, wenn es schlimm ist. Und das ist Reich Gottes, also dieses unverkrampfte, ungezwungene. Natürlich kostet es manchmal Mühe, besonders in Zeiten, wo man meint, man müsste Worte finden und man findet sie nicht. Dann sagen wir es, wir tun uns schwer mit dem Beten, aber okay, wir tun uns mit den 20% schwer, wo wir was sagen müssen beim Beten. Aber mit den 80% tut sich ja Gott nicht schwer. Er findet immer noch so für uns einen Wink, wo wir verstehen können, was sein Wille ist.
Aber ehrlich gesagt, also ich muss schon sagen, als ich berufstätig war, ja, zu Hause auch angespannt oder eingespannt oder was, da habe ich wirklich keine Zeit zum Beten gehabt. Ich war rundum beschäftigt. Und diese Einstellung hatte ich da nicht. Jetzt fällt mir das leichter. Jetzt kann ich beim Bügeln, das ist kein Problem. Ja, und am Kochtopf, das ist kein Problem. Aber in diesem Alltag, mein Gott, nein.
Und zwar deswegen.
Mein Gott gesagt. Jeder muss es auch für sich wissen, was er kann und was er nicht kann.
Also, und deshalb, ich glaube, vielen jungen Leuten geht das ähnlich. Ich weiß es nicht, was man da in dem Fall machen kann, ja, wenn man sich konzentrieren muss auf was anderes oder was anderes von einem verlangt wird. Ja? Also,
haben Sie aber die ritualisierten Gebete, dass man ein ganz kurzes Tischgebet sagt, ich danke Gott für deine Gaben und so weiter. Für das hat man auch Zeit, wenn man berufstätig ist, und große Familie hat und Haus und
Land. Aber trotzdem, also
also, Sie haben da ein ganz wichtiges Thema angesprochen.
Also, ich habe auch unter
den Sinn. Ja, klar. Wenn Sie schon an einer Sache sind, dann können Sie nicht einfach ein Stoßgebet machen. Das verlangt ja auch gar nicht. Oder denkt ja auch keiner.
Aber diese Einstellung, dass man, also jetzt zum Beispiel, vielleicht morgens aufsteht und dann einfach mal anfängt damit, zu sagen: Jetzt habe ich diesen Tag als Geschenk. Was mache ich jetzt damit? Oder für du meine Wege? Oder was weiß ich? Oder so, dass man diese Einstellung schon von vornherein hätte. Also wäre vielleicht eine Möglichkeit, um das jungen Leuten auch so nahe zu bringen. Mhm. Ja? Also ich bin wirklich religiös erzogen worden, aber ich habe in der Zeit keine Zeit für Gott. Ja.
Sie sprechen ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Und dieses Thema heißt Sehnsucht.
Was ist das?
Sehnsucht. Bei diesen Firmlingen, die heute gefirmt worden sind. Natürlich hätte ich sagen können, also Freunde, Kirchengebot, jeden Sonntag in die Messe, sonst seid ihr gleich wieder weg vom Fenster. Ja, wenn ich in die Kirche komme, jeden Sonntag. Ne? So, wenn man mit Geboten kommt, dann kommt der Zwang. Und genau mit Zwang geht Liebe schon gar nicht. Das, was ich immer versuche zu wecken bei den Leuten, ist die Sehnsucht. Und wenn Sie das so formulieren, dann klingt dadurch die große Sehnsucht in der Stille, in sich ergreifen zu lassen von der Gegenwart Gottes. Und das passiert manchmal beim Gebet und manchmal eben nicht. Aber die Sehnsucht bleibt, ob es funktioniert oder nicht. Und deswegen kommt für uns diese, ach, jetzt habe ich unandächtig, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt habe ich das Falsche gebetet, jetzt habe ich weiß nicht wo, am falschen Ort oder mit den falschen Leuten oder wie auch immer. Das sind alles ganz wichtige Indizien, was für eine große Sehnsucht im Herzen ist. Und die zu bewahren und immer wieder freizusetzen und diese Sehnsucht freien Lauf zu lassen und dann nach Möglichkeiten zu suchen, dieser Sehnsucht einen Platz zu geben, die Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Nichts anderes soll Gebet sein.
Und das kann man so gut bei der Anbetung.
Das kann man gut bei der Anbetung oder anderswo. Also
naja, aber
da besonders, klar, da hat man schon mal den Raum und die Zeit. Und die Zeit
und den Ort. Es ist eine Stille. Ja. Man hat das Gefühl, dass wirklich die Leute irgendwas haben.
Also von daher, das Allerwichtigste, und damit komme ich zum Schluss mit meinen Ausführungen, das Allerwichtigste beim Beten ist die Sehnsucht nach Nähe Gottes, die Sehnsucht nach dem, was Gott uns sagen möchte, das zu verstehen und die Sehnsucht, im Dialog zu bleiben mit ihm. Egal wie, egal wann, mit welchen Worten auch immer, oder Liedern oder Tänzen oder keine Ahnung, Kochtöpfen. Diese Sehnsucht, mit ihm vor Gottes Angesicht zu leben. Im Paradies muss es so gewesen sein, als Adam und Eva, und Gott hat sie ja ins Paradies gesetzt. Dafür hat er sie geschaffen, für das Paradies. Er hat sie nicht geschaffen für draußen, sondern für drin. Und da sind sie auf Augenhöhe mit Gott gewesen. Und er wandelte und sie waren vor seiner Gegenwart. Und das war paradiesisch. Also in Gegenwart Gottes die Gegenwart zu spüren, immer wieder neu zu entdecken. Seine Anwesenheit zu entdecken, ist schon mal Gegenwart. Er ist ja nicht weg, er ist doch überall. Also um für dieses Überall die Antennen aufzustellen, zu merken, ja, jetzt funktioniert es, jetzt habe ich irgendwo meine Sinne auf ihn hin gelenkt. Perfekt, das ist es.
Heute Morgen im Firmengottesdienst war ein wunderbares Beispiel von Ineinandergehen von freiem Gebet und festem Gebet. Die Firmlinge haben ihre Fürbitten vorgebracht, die waren ja also frei formuliert, jeder hat es zwar abgelesen, aber ich weiß nicht, wer die gestaltet hat.
Sie und selbst.
Wir im Kirchenchor,
die Firmlinge selbst.
Die haben sie selbst. Ich hatte da auch den Eindruck. Gut. Und wir im Kirchenchor haben immer gesungen, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, bis man fast nicht mehr konnte. Immer wenn jemand ein Firmling gesprochen hat, mussten wir ganz leise sein oder nur noch summen und dann wieder auf.
Fortissimo.
Fortissimo, dann wieder zurücknehmen. Ich dachte, ja, doch, das wirkt, es wirkt auch auf einen selber zurück. Man kann es dann am Schluss, oder? Es sind drei Worte. Irgendwie in dem Ablauf drin sein, das gibt also was. Und ich muss sagen, für mich war das wie ein zweites Pfingsten jetzt, dieser Gottesdienst heute Morgen. Nicht nur die rote Farbe, sondern eben auch diese immer dasselbe Veni Sancte Spiritus. Und dann habe ich das Gefühl gehabt,
da sieht man den Heiligen Geist schon, ne?
Ja, jetzt
ist da sieht man den Heiligen Geist direkt schon schwer.
Ja.
Genau, Sie sagen es.
Wunderbar. Aber was ich noch sehr schön fand, bevor die Firmlinge gefirmt wurden, dann nochmal in Stille dieses Gebet.
Mhm. Genau.
Fand ich ganz
genau
besonders
schön. Also das war eine ganz große Orchestrierung. Ich weiß nicht, wem man das zu verdanken hat, dem Bischof, Ihnen, dem Bischof, ich weiß nicht, wie Sie da zusammenarbeiten, aber es war einfach großartig. Mhm.
Kann ich noch was fragen?
Ja, gerne. Ja.
Und zwar?
Rote Farbe?
ist doch Pfingsten.
Ja, ja.
Ja, Pfingsten, ja.
Das Feuer.
Ja, 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 Feuer, Feuer, Begeisterung. Das hat er ja auch drüber gemacht. Ja, ja.
Diese Feuer, ja,
sie dürfen auch was sein.
Das Gebet besteht zu 80% oder Prozent ist nur doof zu sagen, aber besteht aus Zuhören. Und können Sie mir da noch andere Facetten, die Ihnen einfallen, vielleicht sagen? Außer, also ich würde Zuhören so verstehen, dass man selber das, was Gott für richtig findet, versucht zu
verstehen.
Zu verstehen und sich, und ja.
Ganz genau.
Und das ist es auch, oder?
Das ist es. Okay. Also Gott hat uns eine Menge zu sagen. Ne? Mhm. Ja, und er möchte uns immer besuchen, nur immer sind wir nicht zu Hause. Oder wir hören nicht immer hin oder so. Ne? Mhm. Und deswegen, und jetzt mache ich ja dann endgültig Schluss, alle Formen, Arten, Orte und weiß nicht was für Sachen des Gebetes haben nur, nach meiner Einschätzung, eine einzige Funktion, unsere Sinne auf Gott zu lenken. Mehr nicht. Also von daher, wenn wir das schaffen, unsere Sinne nicht nur des Körpers, sondern auch der Seele auf Gott zu orientieren, zu lenken, dann sind wir im Gebet. Und deswegen machen ja die ganzen beschaulichen Orden und Klausurorden, das sind ja Spezialisten, das sind Meister, die alles andere ausschalten, wegblenden, was hindern kann, diese Sinne, die wir haben, des Körpers und der Seele, auf Gott auszurichten. Und deswegen ist die Stille so wichtig, denn da ist schon mal ziemlich viel an Ablenkung und an Störgeräuschen und Geschichten weg. Deswegen braucht es zum Gebet, und deswegen sagt auch Jesus, wenn du beten möchtest, geh in die Kammer, schließ zu. Und das ist Gold, diese Empfehlung. Denn deswegen bin ich skeptisch mit diesen Gebets-Apps, ne? Wo man sich dann durchklicken muss durch die vorformulierten.
Ja, dann sind Sie skeptisch doch das, was Papst Johannes war schon, Papst Franziskus.
Ja gut, um in einen Zug einzusteigen, braucht man immer ein Trittbrett. Das sind die Trittbretter, aber rein muss man noch
in den Zug.
Ja, genau.
Du kannst dich auch mit sozialen Netzwerken verknüpfen, toll.
Ja, ja, es gibt alles Mögliche. Man kann im Internet auch bei einer bestimmten Seite Gebetskerzen anzünden.
Aber wichtig ist doch, dass alles angeboten wird. Es werden ja verschiedene Wege angeboten. Das finde ich so toll.
Ja, ja, klar. Also besteht ein Bedarf.
Also,
die Menschen möchten beten können.
Sie mal wie viele Apps, aber die wollen nicht nur beten. Das ist schon fantastisch.
Ja, ja.
Und wenn einer eben so Smartphone-affin ist, dann ist es doch für ihn vielleicht ein Weg, das dahin zu kommen.
Ja.
Und ja, kann man
davon wegzukommen.
Okay.
Ja, ich hatte immer noch hatte Comment. Zwei Geschichten. Ja, no comment.
Ich schließe damit meinen Beitrag.
Also vielen Dank. Ich glaube, dann schließen wir die Runde. Wir brauchen immer, was zu uns gehört, einen neuen Termin. Und ein neues Thema.
Und wir machen die Schlussrunde dann noch, ne?
Können wir auch noch machen. Also.
Oder brauchen wir die nicht mehr? Haben schon alle alles gesagt.
Also ich meine, es kann ja immer auch...
Genau, wir waren im Dialog.
Also selbstverständlich, wenn...
Ja, wir können ja noch eine zweite Runde
machen. Eben.
Können wir auch machen. Also,
wie wir, ja. Also was wir heute Abend zum Beispiel, was ich auch finde, wie man für andere betet. Das habe ich mir gedacht, so. Also, ich meine, ich kann ja mit Ihnen persönlich mal darüber reden.
Gerne, ja, aber.
Wenn man für andere betet. Genau so.
Also, wenn ich für andere bete, um das kurz zu fassen, dann bete ich immer darum, sie sollen erkennen, was der Wille Gottes ist und den auch tun können, was der Wille Gottes ist. Dann ist ihnen schon geholfen.
Aber wenn man so gebeten wird, für jemanden zu beten.
Ja. Also, das werde ich sehr oft.
Ja,
ja.
Herr Heil, und wenn die Personen das nicht mehr können?
Dann bete ich darum, dass sie es können.
Nee. Dass sie es wieder können?
Nein.
Gott wird schon einen Weg finden. Darum
bitten können sie. Ja.
Lass dein Willen geschehen. Dein Wille geschehe. Es steht im Vater unser. Es hat uns Jesus aufgetragen, so zu beten. Dein Wille geschehe.
Sie haben gesagt, dass die Personen das erkennen können. Und wenn die Person es nicht erkennen kann,
muss ich nicht beurteilen. Das weiß der liebe Gott. Oh, das kann er da nicht.
Nicht mehr ein Punkt.
Okay, wir können dann noch vertiefen. Ja.
Also, Kotl hat es gesagt noch mal. Ich meine, muss nicht, kann sein, kann nicht, muss nicht.
Ich meine, das Thema ist ja wirklich sehr tief und von vielen Seiten beleuchtet worden, aber dass wir richtig zu einem Punkt gekommen wären. Also ich finde, da ist noch eigentlich...
Sie möchten noch einen zweiten Tag dafür.
Also wir gehen jetzt nach Hause und üben das mal.
Genau. Ja, das ist, was jetzt kommt, aber es ist ja auch eine Vorbereitung. Und ich muss sagen, ich bin immer dankbar für ein solches Thema, weil das beschäftigt mich dann einen Monat lang. Und irgendwie hat man immer Zeit, noch daran zu denken. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du das Thema gewählt hast.
Ja, ich fand das...
Ich finde es gut, dass man solche Begleiter hat.
Schon, und deshalb dachte ich, aber es ist wahrscheinlich, vielleicht kann man es auch offen lassen. Ja?
Also, ich glaube, das wäre ganz klug.
Weil Sie gesagt haben, wir sollten zu einem Punkt kommen. Ich sage Ihnen nur eines, wir können nicht zu einem Punkt kommen. Wir kommen zu 14 Punkten. Für jeden anders ist.
Genau. Aber mir kommt es so vor, als hätten wir heute wirklich gegraben und gegraben und gegraben, aber gesehen haben wir noch nicht. Und also war mein Eindruck, wenn ich das jetzt im Bild umsetze.
Entschuldigung, gegraben heißt auch, dass der Herr vorbereitet ist.
Ja, sicher.
Das ist jede von uns selber sehr.
Ja, also,